Wir sind nach der Osterpause zurück im Denkraum. Schön, dass ihr wieder da seid. Und erstmal herzlichen Dank für eure zahlreichen Rückmeldungen zur letzten Podcast-Folge. Ich habe ja, wenn ihr euch erinnert oder für all diejenigen, die reingehört haben, ein kleines Experiment gewagt. Ich habe mal eine Solo-Folge aufgenommen und habe mich der Frage gewidmet, wann die Fragen, die wir anderen Menschen stellen, als Interesse wahrgenommen werden und wann vielleicht doch eher als Vorwurf. Und da haben mich im Nachgang sehr viele Fragen, sehr viele Geschichten, sehr viele Rückmeldungen erreicht. Dafür möchte ich euch von Herzen danken. Das war eine schöne Bestärkung. Das wird es auf jeden Fall wiedergeben. Wenn da Themenvorschläge da sind oder ihr Ideen dafür habt, dann sehr, sehr gerne jederzeit. So, heute aber, heute bin ich wieder zu zweit und zwar mit einem Gast und wir haben, wie ich finde, ein hochaktuelles Thema mitgebracht. Wir wollen nämlich auf die Welt der Frauen schauen. Da ist es nämlich leider so, dass Frauen doch noch, auch heutzutage noch, Widerständen begegnen, dass sie durchaus schlechter bezahlt werden und dass sie mit einigen Vorurteilen immer wieder konfrontiert sind. Und jetzt soll heute mal so ein bisschen die Frage im Fokus stehen, wie können, ich sag jetzt wir, weil ich ja auch eine Frau bin, wie können wir Frauen uns klug, gelassen und auch kraftvoll im Job positionieren? Und darüber spreche ich heute mit einer High-Performance-Expertin. Es ist eine ganz, ganz charmante, professionelle, tolle Frau, die coacht, die Trainings gibt, die auch auf der Bühne über diese Themen spricht und die schon einige Bücher darüber geschrieben hat und selbst sehr viel Berufserfahrung mitbringt. In ihrem Fall in der Investmentbranche, da war sie zuletzt als stellvertretende Abteilungsdirektorin tätig. Und ich finde ihr aktuelles Buch, ich halte das hier einmal in die Kamera für alle, die uns auf YouTube zuschauen, gibt uns einen wunderbaren Titel eigentlich für das heutige Gespräch. Es heißt nämlich, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. In diesem Sinne heiße ich herzlich willkommen Katrin Leyenweber. Schön, dass du da bist.
Oh, liebe Hanna, ich danke dir von Herzen für dieses so wunderschöne Entree. Dankeschön. Ich freue mich sehr, da zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, Katrin, denn ich habe dein Buch mit großem Interesse gelesen und habe da so viele Anknüpfungspunkte gefunden, auf die ich heute natürlich zu sprechen kommen möchte. Will dir aber eine Einstiegsfrage stellen, die so ein bisschen die Grundlage dafür legen soll. Ich habe auf deiner Website mich so ein bisschen umgeschaut und ja auch so ein bisschen deine Texte gelesen, dein Buch gelesen. Und es gibt ein Erfolg, das jetzt mal jenseits der Frauenthematik da immer wieder vorkommt. Und das ist das Wort Erfolg. Das heißt, du bist ja eine High-Performance-Expertin, berätst auch, ich glaube, hauptsächlich Frauen in diesem Bereich. Und die Idee ist, dass wir erfolgreich werden. Ja, in unseren Lebensbereichen, die wir für uns definiert haben, in Männerdomänen, da jetzt ganz konkret in diesem Fall. Was bedeutet Erfolg für dich? Also wo arbeitest du dahin mit den Menschen?
Oh, das ist eine total schöne Frage und sie ist sehr, sehr, sehr persönlich, weil ich glaube, du könntest die Frage 100 Menschen stellen, würdest 100 verschiedene Antworten bekommen. Und ich habe zumindest im Investmentbereich, wo ich tätig bin, wird Erfolg oft externalisiert. Also es wird an äußeren Dingen festgemacht. Du hast die Rolex, du hast das Auto, du hast die Positionierung im Unternehmen, du hast den Jobtitel, du hast den Bonus. Das ist für viele Menschen Erfolg. Und oft kommen dann Menschen zu mir und sagen, ich habe das alles, aber irgendwie fühlt sich's doch nicht stimmig an. Es fühlt sich nicht glücklich für mich an. Und ich versuche dann ganz gern auch mit den Leuten mal zu schauen, was ist es wirklich für dich? Für mich bedeutet Erfolg, da habe ich neulich wirklich drüber nachgedacht, weil mir hat jemand die Frage schon mal gestellt. Und ich denke, für mich bedeutet Erfolg, jeden Tag aufzustehen und mich jeden Tag wirklich immer wieder für dieses gleiche Leben zu entscheiden. Zu sagen, das ist gut, was ich mache, mit allen Höhen und Tiefen. Und Ich habe es so gern, dass ich jeden Tag hier sein kann und dass ich das jeden Tag so tun kann. Da bin ich erfolgreich. Natürlich kann ich das komplett alles externalisieren. Ich habe da genügend Geld auf dem Bankkonto. Ich kann meine Reisen machen. Ich bin auf verschiedenen Bühnen unterwegs. Ich kann jedes Jahr ein Buch verlegen. Aber das ist es nicht wirklich. Für mich ist es, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ja, genau dieses Leben möchte ich haben.
Da höre ich raus, es hat sehr viel mit Akzeptanz auch zu tun, zu sagen, dass es läuft ja nicht immer alles rund im Leben. Man hat die Bereiche, wo es vielleicht erfolgreich an Anführungszeichen läuft, da wo man ein bisschen mehr Bedarf hat, vielleicht was zu verändern, aber doch gleichzeitig, so wie ich dich verstehe, zu sagen, ich akzeptiere das jetzt alles und das, was ich vielleicht nicht mehr akzeptieren will oder kann, bin ich dann eben auch bereit zu verändern oder anzugehen.
Absolut. Und neben der Akzeptanz, liebe Hanna, kommt bei mir ganz oft die Selbstwirksamkeit mit rein. Weil natürlich hat jeder, und das hat ja jeder, diese manchmal emotional Rollercoaster, gerade als Unternehmer, Unternehmerin, aber auch viele Angestellte in Partnerschaften, egal wo du hinschaust, viele Frauen in Männerdomänen. Aber das Wissen, ich kann es ändern. wenn ich es möchte, das macht ganz viel mit der Akzeptanz bei mir und es gehört bei jedem Leben dazu. Ich finde, ohne Höhen keine Tiefen und andersrum. Und das ist mir manchmal lieber als so langweilige Mitte.
Und das heißt aber schon, weil ich frage jetzt einfach ein bisschen so zu deinem Prozess auch, wie du das machst. Du sagst, externalisiert wird der Erfolg häufig. Du arbeitest dann schon aber auch mit Zielen, dass du sagst, da möchte vielleicht ein Coachie von dir hin, das ist vielleicht ein Ziel, das erreicht werden möchte und dann geht ihr gemeinsam diesen Weg. Oder würdest du dann sagen, nee, das macht eigentlich gar keinen Sinn, so an Äußerlichkeiten oder an Kennzahlen sich festzuhalten? Oder
ich finde, das ist total hilfreich, weil wenn wir so einen Fokuspunkt haben, wissen wir, wo wir hinwollen. Weißt du, wie früher derjenige, der den Speer geworfen hat, auf das Ziel irgendwo hin. Zwischendrin passiert oft was ganz Spannendes. Die Ziele ändern sich. Und das vergessen wir ganz oft selbst bei uns, weil wann setzen wir uns alle große Ziele? Am Jahresende. Am Jahresende nehmen wir alle den fetten Edding raus, liebe Hanna, und ich kenne das bei mir, und dann verdoppeln wir das Ziel und nochmal, dann radeln wir los die ersten 8 Wochen. Und was passiert nach 8 Wochen? Ne? Die meisten verlieren die Motivation, obwohl ihnen vielleicht Gewicht deutlich lieber gewesen wäre. Und deshalb finde ich es immer schön zu sagen, und das ist auch ein was ich oft den Frauen mitgebe, macht ein persönliches Strategie-Meeting für euch. Einmal die Woche. Und viele sagen, boah, habe ich überhaupt keine Zeit dafür. Doch, legt das Handy weg, dann habt ihr mindestens 4 Stunden am Tag mehr Zeit. Ja. Ein Strategie-Meeting die Woche, das heißt, du triffst dich mit dir selbst. Und das, was wir ganz oft für andere Menschen machen, und so wie ich dich einschätze, liebe Hanna, machst du das auch, andere motivieren, anderen den Weg irgendwie ein bisschen mit aufbereiten, zu zeigen, wo könnte es hingehen, wo möchtest du hin, das machen wir einmal die Woche mit uns selbst. Und es passiert oft was Spannendes, wir legen das Ziel fest und manchmal habe ich Leute, ich hatte eine tolle Lady hier, die wollte unbedingt promovieren zu einem Thema. Wir haben ein Vierteljahr zusammengearbeitet und nach einem Vierteljahr meinte sie, das ist total veraltet, das Ziel, das will gar nicht ich, das will mein Partner. Und da so ein bisschen sich selbst auf die Schliche zu kommen und sich einzugestehen, Ziele dürfen sich ändern. Ich glaube, das ist wichtig in dem Prozess, wenn wir irgendwo hinwollen. Aber ganz klar, wir brauchen oft einmal ein bisschen auch die Möhre vor der Schnute, damit wir loslaufen.
Schön. Vielleicht können wir uns dieses Konzept ja auch für unser heutiges Podcast-Gespräch so ein bisschen zu eigen machen, zu sagen, wenn wir erfolgreich, wir Frauen, in Männerdomänen durchstarten wollen. Wie könnten wir vielleicht jetzt auch gemeinsam mal formulieren, was wäre denn dieses erfolgreich? Also wie tritt eine Frau auf oder was braucht sie? Welche Umgebung wünschst du dir, dass du sagst, das wäre ein erfolgreicher Auftritt in Männerdomänen?
Also ich könnte jetzt wahrscheinlich meinen allerbesten Hack sofort raushauen, aber das mache ich nicht. Den spare ich noch etwas auf. Ich glaube, ein großes Thema, mit dem viele Frauen zu kämpfen haben, und ich mag das Wort kämpfen eigentlich nicht, weil es sowas Brachiales hat, sowas Invasives, aber was uns tagtäglich allen begegnet, sowohl Männern als auch Frauen, sind leider nach wie vor die Vorurteile. Und ich glaube, du kannst nichts dagegen tun. Also Vorurteile gibt es immer, wie Mücken im Sommer, da können wir nichts machen. Wir können aber versuchen, sie ein bisschen aufzuweichen. Und es gibt schöne Möglichkeiten, wie du aus einem Vorurteil ein Vorteil für dich werden lässt. Und für das gesamte Team, weil wenn du das geschafft hast, Hanna, sagt keiner mehr, Mensch, du bist zu emotional oder du kannst nicht gut verhandeln oder Frauen sind nicht so gut in der Führung. Es gibt ja, die Liste ist ja lang, die Liste der Grausamkeiten. Wenn du das einmal geschafft hast, aus dem Vorurteil ein Vorteil werden zu lassen, gehst du ganz anders als Frauen einen Raum rein. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und wir hatten im Vorgespräch ja schon ein bisschen gequatscht. Ich habe ganz lange natürlich mit den Sales-Leuten zusammengearbeitet. Wir haben gesagt, Einkauf, Vertrieb ist oft eine sehr männlich dominierte Branche und ich habe das geliebt. Und natürlich hast du als Frau oft den Stempel drauf, die ist sehr emotional. Und das ist auch die Frage, dürfen wir das sein im Business? Ich finde, das ist das größte Geschenk, was wir Frauen haben oder eins der großen Geschenke, emotional zu sein. Und die Jungs haben mich immer angerufen und haben gesagt, Katrin, wir haben einen neuen Klienten, wir haben einen neuen Mandanten. Und da ging es ja wirklich um Millionenbeträge, die wir da angelegt haben. 50 Millionen, 100 Millionen und noch mehr. Kommst du mit zum ersten Pitch? Und Hanna, dann dachte ich immer, toll, ne? Die denken, du bist bossy, du bist tough. Nee, die wussten, ich bin der beste emotionale Profiler, die finden konnten. Also ein bisschen wie Sherlock Holmes aus Stilettos, ja? Ich kann das gut rausspüren, ob jemand blufft, ob jemand super nervös ist, ob die Stimme flattert, ob jemand mental seine Einkaufsliste schreibt und irgendwie gefühlt mit der gar nicht ins Gespräch geht, ob jemand wirklich engagiert ist. Und dann konnten wir nach den Meetings zusammensitzen und diese Situation völlig anders auswerten. Also die Jungs haben ZDF-Zahlen, Daten, Fakten durchgeschaut und haben dann meine emotionale Brille dazu genommen. Und liebe Hanna, ich habe nie mehr dieses Vorurteil gehört, Katrin, sei doch nicht so emotional. Also wenn wir das schaffen, mit den Vorurteilen anders umzugehen, haben wir weniger Druck auf der Schulter und mehr Präsenz. Also das wäre zumindest schon mal eine Strategie, wie wir Frauen in so männlichen dominierten Feldern deutlich wirksamer und auch mit einer größeren Präsenz, würde ich mal sagen, reingehen.
Jetzt hast du die Begrifflichkeit Vorurteil gewählt und hast gleichzeitig, das finde ich jetzt spannend, gesagt, man kann ja darauf einzahlen und möglicherweise ist an diesem Vorurteil, das da besteht, vielleicht ja auch etwas dran, weil in dem Beispiel, das du gerade gebracht hast, warst du natürlich diejenige, die diese emotionale Kompetenz, diese emotionale Intelligenz vielleicht auch mit reingebracht hat. Das heißt, du würdest schon auf diese Vorurteile differenziert schauen. Also zu sagen, ist da was dran, kann ich es nutzen? Oder ist es wirklich eher ein Stereotyp oder etwas, das dringend aus der Welt geschafft werden muss? Also da würdest du differenzieren?
Ich würde auf jeden Fall differenzieren und ich würde mal gucken, wir können natürlich gegen alles kämpfen, aber es ist unfassbar erschöpfend, weil dann müssten wir jeden Tag nichts anderes machen. Ich würde schauen, wo kann ich meinen Nutzen für mich und natürlich als Benefit Extensions auch für mein Team rausziehen. Und es gibt ja beispielsweise auch das Vorurteil, liebe Hanna, das hast du ganz sicher auch als Führungskraft schon gehört, Männer sind bessere Führer, bessere Führungskräfte. Weil Führung oft leider noch mit diesem männlichen, dominanten, vielleicht auch ein bisschen aggressiven Verhalten in Verbindung gebracht wurde. Und da gibt es eine schöne Studie von einer norwegischen Business School und die hat herausgefunden, dass von 5 Führungskompetenzen Frauen in 4 Punkten die Männer outperformen. Mhm. Und das sind Punkte wie Innovation, natürlich das Thema Empathie, empathische Führung, ganz klar das Thema Lösung finden, dranbleiben und eins ist ganz klar auch Horizonte eröffnen, also große Visionen machen. In diesen Punkten haben die Frauen die Männer in Anführungsstrichen outperformed.
Sogar in der Lösungsorientierung, das überrascht mich jetzt.
In der Tat, Lösungsorientierung, also pragmatisch Lösung finden, nicht lange im Drama drin bleiben. Mhm. Und ein Punkt, da waren die Männer besser, die konnten besser mit stressbedingtem Druck und also Arbeitsstress umgehen. Wenn wir das jetzt wissen, können wir entweder sagen, wir bleiben in der Schleife drin, Männer sind besser, Frauen sind besser, führt uns aber nicht zum Ziel. Wir können uns doch zusammentun und können sagen, hör mal, wenn wir wissen, dass ich vielleicht als Führungskraft ein bisschen empathischer bin und den Menschen erstmal abhole und erstmal sage, hey Mensch, was war denn in deiner Woche los, bevor ich jetzt hier mit meinem Zielgespräch losgehe und ich weiß, der andere ist vielleicht in Stresssituationen deutlich geschickter, das Team zu leiten, wieso nutzt man nicht beides? Weißt du, wir müssen nicht immer diesen Battle machen und das ist ein großer Ansatz von mir. Die Bubbles müssen sich mischen, es geht nicht Männer gegen Frauen, es geht nicht um das Duell der Talente oder Armdrücken, da kommen wir nicht weiter. Also wir brauchen natürlich, und das ist auch eine wichtige Strategie, männliche Sponsoren und Mentoren, damit wir vorwärts kommen. Mhm. Denn ich glaube einfach, dass viele Türen uns nach wie vor leider auch in 2025 verschlossen bleiben und dass männliche Sponsoren und Mentoren, da gibt es einen kleinen feinen Unterschied, uns da deutlich behilflich sein können. Und dafür ist es gut, sich nicht aufs Pferd zu schwingen, mit dem Schwert in der Hand und jemanden Kopf kürzer zu machen, sondern zu sagen, wie können wir es gemeinsam machen.
Mhm, schöner Gedanke. Das heißt, wir bauen dann, so wie ich dich richtig verstehe, ein Team auf, das verschiedene Stärken sozusagen zusammenbringt. Das eine emotionale Kompetenz, eine Lösungsorientierung, eine Resilienz gegenüber Stress vielleicht, dass man sagt, wie kann man ein Team aufbauen um sich herum, das eben verschiedene Kompetenzen beinhaltet.
Absolut.
Und du würdest sagen, dass man durchaus da zwischen Männern und Frauen unterscheiden sollte, weil die per se, das ist jetzt eine Frage, per se unterschiedliche Kompetenzen mitbringen? Oder ist es eher, dass du sagst, naja, man muss eigentlich auf den Menschen schauen, unabhängig davon, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Oder kann man das tatsächlich so sagen, dass Frauen eher diese Stärken mitbringen und Männer eher diese? Und dass es deshalb durchaus sinnvoll ist, zu sagen, man schaut auf die Geschlechter?
Ich finde beides stimmig. Also natürlich geht es um den Menschen. Ja, also es geht darum, wer bringt welche Facette mit. Und ich habe ganz viele für das Buch, ne, wie Frauen erfolgreiche Männerdomänen durchstarten, habe ich ganz viele neurowissenschaftliche Studien gelesen. Mhm. Und du hast eine riesen Bandbreite. Man sagt ja, dieser Klassiker, Frauen sind emotionaler. Aber das ist natürlich im Peak so. Also du hast ganz viel von diesen Fat Tales an der Normalverteilung. Es gibt wahnsinnig emotionale Männer. Ja, also die Bandbreite innerhalb dieser Studie ist riesig groß. Aber man hat wirklich herausgefunden, dass dieses weibliche Gehirn beispielsweise deutlich emotionaler ist, weil bis zur 8. Woche der Gehirnentwicklung ist jedes fötale Gehirn weiblich. Das wusste ich vorher nicht. Mhm. Und nach 8 Wochen passiert was Spannendes bei den männlichen Gehirnen oder die dann männliche Gehirne werden, bei den Herren der Schöpfung. Da gibt es einen riesen Einschuss von Testosteron und man hat halt rausgefunden, so ein paar Zellen im emotionalen und kommunikativen Zentrum gehen verloren und dafür wachsen Zellen im Sex- und Aggressionszentrum. Und da weiß das Gehirn nach der 8. Woche, okay, ich werde ein männliches Gehirn. Und dann hat man beispielsweise auch rausgefunden, dass die Fähigkeit, Gesichter zu lesen, dich mit Blickkontakt zu verbinden, so diese emotionalen Subtitles, so Zwischentöne zu hören, diese Fähigkeit ver-400-facht sich bei Mädchen im Alter von 3 Monaten. Das passiert beispielsweise nicht bei den Jungs. Das ist überhaupt nicht schlimm. So ein Mann kann genauso emotional später werden. Aber das ist einfach mal, wie die Genetik bei uns funktioniert. Deshalb meine ich auch, nutzt dein Vorurteil als Vorteil. Und ich glaube, wir können einmal differenzieren, was bringen wir als Mensch mit? Wir können aber auch einmal differenzieren, da möchte ich gar nicht so Männer oder Frauen gehen, sondern auf unsere einzelnen Facetten als Frau. Und es gibt einen ganz schönen Test bei mir im Buch. Bist du ein bisschen mehr Alpha-Lady? Bist du die Friedensstifterin? Bist du so der leibliche Superkleber, die Kontaktkönigin? Und ich glaube, wenn wir Frauen ein bisschen mehr Facetten leben, im Businessleben, ist das auch eine wahnsinnig spannende Strategie. Denn oft merke ich, wir haben ja ganz oft diesen Stereotyp, haben wir Frauen auch. Naja, die Frauen in den Chefetagen sind schon so Alpha-Ladies, ein bisschen bissig, Haare auf den Zähnen. Das ist ja das als Kompliment, was wir dann vermeintlich bekommen. Und vielen gelingt es, diese Alpha-Lady wunderbar zu Hause zu leben. Da rocken die Show, da sind die absolute Führungskraft in den Familien, in den Partnerschaften, geben die den Rhythmus vor, den Beat vor. Und wenn ich dann sage, versuch doch mal in diese Facette im nächsten Meeting zu gehen. Tun sich viele Frauen schwer. Aber wenn wir ein bisschen mehr von diesen Facetten leben, ne, dann kommen wir wieder verbindender rein. Dann werden wir greifbarer auch für das andere Geschlecht. Also nicht Männer oder Frauen, wir brauchen sie beide. Wir brauchen alle menschlichen Facetten und wir brauchen auch die unterschiedlichen weiblichen Facetten. Und das ist leider noch ein bisschen, finde ich, oft stiefmütterlich behandelt.
Weil, könnte ich mir vorstellen, wir uns ja dann anpassen wollen, oder? Dass wir sagen, okay, Männer werden offenbar durch dies und jenes Verhalten erfolgreich. Offenbar braucht es das in dieser Domäne oder in dieser Branche. Und dann versucht man sich vielleicht anzupassen, anstatt zu sagen, naja, was habe ich denn für, was ist in mir angelegt, was sind da für Kompetenzen da? Und da dann eher drauf einzuzahlen.
Absolut. Und das ist auch einer meiner Lieblingshacks, ne? Also wir kopieren bitte nicht die Männer. Und das ist so spannend, wenn du im Finanzbereich arbeitest und Frankfurt ist ja die Geldstadt und du bist dann da irgendwie an der Oper, wo alle, ne, der UBS Tower und Deutsche Bank Tower, wo alle Towers irgendwie losgehen. Und du bist 8.15 Uhr mal dort, wo alle so irgendwie in ihre Bürotürme strömen. Dann hast du ein absolutes Klischee. Die Frau kommt im schwarzen Businessanzug, halb hohe Schuhe, nicht ganz zu hoch. Klassiker jetzt, ne? Ich gehe rein ins Klischee. Mann natürlich auch Anzug, Krawatte, meistens irgendwie noch Rolex, ne? Klar, am besten der Arm kann ich weit genug, schwer genug runterhängen. Und alle gehen dann da in ihre Türme und sehen alle aus wie schwarze Ameisen. Und ich finde, dieses klassische Business-Kostüm ist für mich auch wie die Schürze der Frau in den 50er Jahren. Also das ist so ein Klassiker. Und du merkst ganz oft, viele Frauen tendieren dazu, natürlich auch aus dem Zusammengehörigkeitsgefühl, ich möchte Teil der Gruppe sein, zu kopieren. Aber die erfolgreichsten Frauen, die ich kennengelernt haben nicht das Verhalten der Männer kopiert. Die sind 180% Frau geblieben. Und das fällt natürlich manchmal schwer. Und wir haben im Vorfeld auch schon mal unterschiedlichste Situationen ausgetauscht, wo das manchmal gar nicht so einfach ist. Aber macht doch bitte aus eurer Seltenheit eine Besonderheit. Und damit fallt ihr automatisch auf. Ich weiß, Frauen werden natürlich viel mehr auf Kompetenz in den Bereichen geprüft. Aber wenn ihr eure Weiblichkeit behaltet, egal ob es das Äußere ist, egal ob es eure empathische Art ist, ganz gleich, welche Facette ihr spielt, seid ihr schon mal was ganz Besonderes unter all den Männern.
Ich habe genau an der Stelle, die du gerade beschrieben hast, in deinem Buch so kurz zusammengezuckt und gedacht, oh nein, sie spricht über mich, ich habe immer diesen dunkelblauen Hosenanzug an, sozusagen, ja, so eine gebügelte Stoffhose und ein dunkelblaues Blazer und ein weißes T-Shirt drunter, so. Und ich habe mich dann reflektiert und gefragt, warum mache ich das? Also bei mir ist es zum einen die Bequemlichkeit, weil ich kein Gespür so sehr habe für Mode. Es gibt manche Frauen, und da bewundere ich dich beispielsweise ganz arg, die so kreativ sind, die sich auch Schmuckstücke aussuchen können, die dann zu einem Outfit passen, die mit Farben spielen können. Ich tue mich da unglaublich schwer und mich überfordern solche Dinge häufig. Und deswegen habe ich so diesen einen Anzug dreimal gekauft, weißt du, dass wenn er in der Wäscherei ist, trotzdem noch einer zu Hause hängt. Und das ziehe ich dann an, weil ich mich darin wohlfühle. Es gibt mir ein Gefühl, dass ich muss nichts Neues ausprobieren, es ist komfortabel, ist so. Und da habe ich drüber nachgedacht, ist es etwas, wo ich mich nicht traue, wo ich Angst habe, wenn ich anders aussehe, wenn ich mich anders kleide, werde ich anders wahrgenommen, vielleicht nicht mehr so professionell. Oder ist es vielleicht tatsächlich einfach auch mein Stil? Also dunkelblau ist meine Lieblingsfarbe. Ein klassischer so Business-Casual-Stil, das ist etwas, das mir persönlich zum Beispiel wirklich gut gefällt. Und da war ich so an einem Punkt, wo ich nicht weiterkam, teste ich auch mal was anderes aus oder bin das einfach ich? So, vielleicht kannst
ich
du mir
das so schön.
Hör mal, du kannst dich vor meinen Kleiderschrank stellen und du hast 180.000 Sachen für 4 verschiedene Jahreszeiten in 2 verschiedenen Größen und es ist nie was Passendes dabei letztendlich. Und das ist auch ein Kapitel, was ich im Buch genommen habe und dafür habe ich ja einige Frauen interviewt. Also ich habe gefragt, wie machst du das? Ich hatte Frauen zum Beispiel auch von der Bundeswehr, ich hatte eine Rennfahrerin drin, die haben ja ganz andere Outfits. Und das Problem ist, wenn wir sehr weiblich auftreten, steigt die Rate der Vorurteile und auch die Rate der Sprüche. Also wir müssen ja auch manchmal mit so Sprüchen und wirklich auch herben Sachen unter der Gürtellinie umgehen. Und ich hatte da eine Geschichte, die war echt nicht schön. Ich saß in einem großen Handelsraum, muss ich mir vorstellen, 40 Händler, alles Männer. Und es war Casual Friday und ich hatte diese, damals in jungen Jahren, lange ist es her, diese Hüftjeans an. Also eine Jeans, die relativ locker über den Hüftknochen sitzt und habe unten irgendwie bei mir da in diesem kleinen Tischlein am Tisch gekramt nach meinem Schlüssel. Und dann kam mein damaliger Chef, der stand hinter mir auf einmal und guckte mich an und sagte, Ihre Hose passt nicht. Und dann dachte ich, oh, was ist passiert? Na klar, ich bin runter in die Hüfte, in die Beuge gegangen und dann hat man hinten meinen Slip gesehen. Ja, das ist der Klassiker. Also wenn du so ein bisschen Sachen anziehst, die vielleicht nicht per se in diese klassische Anzugsecke sind, also gerade Casual Friday oder so, erhöht sich die Rate der Sprüche, die du kriegst. Mhm. Und klassisch ist auch, und das finde ich auch sehr spannend, Frauen, die viel nackte Haut im Business zeigen, werden als weniger professionell wahrgenommen und, es gibt eine Studie dafür, Hanna, halte ich fest, werden in Gesprächen noch häufiger unterbrochen als sonst. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wer eigentlich doch mehr redet, nämlich sind die Männer in Meetings, nicht die Frauen. Frauen wären, wenn sie zum Beispiel dieses One-Shoulder anhaben, häufiger unterbrochen. Das wollen wir natürlich nicht. Wenn wir das wissen, können wir so ein bisschen kombinieren. Wenn ich in eine Verhandlung gehe und ich weiß, ich will knallhart verhandeln und ich will nicht die super nette Good Cop, Bad Cop Geschichte machen, sondern ich will wirklich fair, aber hart verhandeln, dann kann ich durchaus den Anzug anziehen. Dann kombiniere ich ihn vielleicht aber auch mit High Heels, denn dann bin ich automatisch schon größer, also physisch größer und erreiche automatisch Augenkontakt. Ne? Also nichts ist blöder, als wenn du als, ich bin jetzt keine kleine Frau, aber kleinere Frau bist, du musst die ganze Zeit so hochschauen zu den Männern. Total doof in Verhandlungspositionen. Und man hat beispielsweise auch rausgefunden zum Thema Make-up, Frauen, die Lippenstift tragen, völlig eine Studie, wo du denkst, wo kommt die Korrelation her, werden mit einer höheren kognitiven Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht als Frauen ohne Make-up. Interessant, aber wenn ich ein paar Sachen weiß, kann ich es machen. Ich würde mich nie verstellen. Ich finde es schön, dass du sagst, hey, das war mein Stil. Weil sonst ist es so ein bisschen wie, wenn du einen Introvertierten fragst, mit Konfetti aus der Torte zu springen. Das funktioniert, aber es wird nicht gut aussehen. Also insofern, schaut mal, ob ihr vielleicht dann aus dem blauen Kostüm auch mal ein blaues Kleid machen könnt oder ein bisschen spielen könnt. Also da scheiden sich ein bisschen die Geister. Aber ich glaube, da muss jeder seins finden. Und ich hatte eine, ich kann den Namen jetzt nicht nennen, aber ich hatte eine Vorständin und die hatte eine Stilberatung, Hanna. Und ihr wurde empfohlen, sie soll ab sofort Kleider tragen, Etui-Kleider und High Heels, Minimum 10 Zentimeter. Und jedes Mal, wenn du sie gesehen hast in der Kantine, habe ich immer gedacht, ich hoffe, sie fällt nicht hin. Es war ganz schlimm. Es war so ein bisschen wie, ich sag jetzt mal das Wort Autobahngaffen, weil du dachtest, Gott, hoffentlich passiert nichts. Sie konnte darauf nicht laufen und es hat überhaupt nicht souverän gewirkt. Also sie wäre vielleicht einfach besser beim Hosenanzug geblieben. Aber spielt da ein bisschen und spielt mit eurer Weiblichkeit. Also wenn wir wunderschöne Beine haben, dürfen wir die auch gern zeigen. Das ist mein Motto.
Mhm. Ja, ich überlege eben, weil ich meine, du und ich, wir ja auch viel in Männerdomänen unterwegs sind. Und wenn ich Führungskräftetrainings gebe beispielsweise, und das ist ja ein Großteil meiner Arbeit, sitzen da natürlich, ich sag mal, zu 80-90% Männer, die ja nach wie vor eben mehrfach in Führungspositionen sind im Vergleich zu Frauen. So, und da spielt natürlich diese Frage schon eine Rolle für mich, weil ich mich als junge Frau, also tendenziell eher junge Frau, da natürlich in solchen Trainingssituationen erstmal behaupten muss. Das heißt, da sitzen erstmal 10, 15 Männer und die sind erstmal skeptisch. Also Das sagen sie vielleicht nicht so, aber die Blicke verraten ja dann doch schon einiges. Und bei der Vorstellungsrunde kriegt man da auch so einiges mit. Die müssen halt da sein. Die hören sich das jetzt an. Aber so richtig jetzt, dass da eine Frau, die vielleicht auch noch jünger ist als sie selbst und so ganz anders ist, dass die ihnen jetzt was beibringen kann, da habe ich schon, das muss ich sagen, erstmal ein bisschen Arbeit zu leisten in diesem ersten Teil dieses Seminars. Und ich glaube, dass meine Kleiderwahl, die in diesem Fall schon auch bewusst gewählt ist, zu sagen, ich möchte Ihnen jetzt nicht noch mehr Gründe geben, dass Sie mit mir etwas in Verbindung bringen, das jetzt meiner Professionalität einen Abbruch tut. Das heißt, ich versuche alle Störfaktoren im Grunde zu vermeiden, versuche professionell aufzutreten, vielleicht auch ein bisschen männlich. In dem Sinne, als dass ich sehr bestimmend vielleicht auch da auftrete, was sonst nicht so mein Naturell ist, aber einfach um auch zu zeigen, mein Standing irgendwie auch klar zu machen. Und da gehört die Kleidung dazu für mich so.
Absolut. Und du hast gerade, ich kann gerade in verschiedene Richtungen abbiegen, weil du gesagt hast, bestimmend. Mhm. Ich würde das gern mit dem Wort austauschen, klar. Mhm. Weil das haben, Frauen haben ja oft dieses, oh, ich bin jetzt bestimmt, so ein bisschen Ellenbogen-Mentalität. Das hat ganz viel mit Klarheit zu tun. Das ist übrigens auch eine High-Performance-Tugend, die Klarheit zu wissen, wer du bist, was du kannst, was du der Welt zu bieten hast und was dein Preis ist. Und manchmal macht ein Wording viel aus. Das merke ich in meinen Coachings. Wenn ich sage, tausch doch mal das Wort bestimmend. Viele wollen nicht mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, so, jetzt knall ich hier aber durch und knatter mein Programm durch, sondern klar, und die weiß, was sie will, und die weiß, wovon sie spricht. Das ist super. Und ein zweiter toller Trick ist, und das werden Frauen automatisch gemacht, sie werden auf Wissen und Kompetenz in Männerbereichen deutlich stärker geprüft als woanders. Das heißt, wenn du diese 10 oder 8 Führungskräfte vor dir sitzen hast, werden die erstmal gucken, tja, ja, na, gucke ich jetzt mal, was die kann, ne? Und vielleicht auch mal die eine oder andere blöde Frage in Anführungsstrichen stellen oder spitzfindige Frage. Also das ist was ich Frauen auch wirklich, die so ein bisschen the only female voice in the conference room, also wenn du wirklich alleine bist, den ich sage, ihr müsst ultra vorbereitet sein, wenn ihr da reingeht. Und Hannah, wenn das für dich völlig in Ordnung ist, dass du sagst, oder bin ich auch mal ein bisschen klarer, da bin ich auch mal, gebe ich wenig Angriffspunkte in Anführungsstrichen, ist es völlig okay. Wenn man sich allerdings dabei fühlt, als ob man sich verbiegt, bist du nicht mehr in deiner Performancekraft. Dann bist du so sehr im Außen, oh Gott, passiert jetzt hier was, passe ich jetzt hier rein und so, dass du nicht mehr in dieser vollen Strahlkraft und Performancekraft bist. Dann würde ich lieber sagen, und ich mache das auch gerne, also ich würde jetzt auch nicht halt Magda in so ein Meeting reingehen, um es so zu sagen, aber ich würde in der Tat meine Klamotten anziehen, die ich immer anziehe, auch auf der Bühne. Da kann ich außer hier jetzt natürlich sehr bunt sein. Aber ich würde sehr am Anfang über dieses Wissen punkten, die wirklich abholen, gerade die Kritiker. Und die dürfen am Anfang richtig provokante Fragen stellen und darauf müsst ihr vorbereitet sein.
Und wir haben, oder es gibt ja diese Begrifflichkeit des alten weißen Mannes, ja, der so irgendwie auch heute für das Sinnbild steht von jemandem, der noch alte Denkweisen verinnerlicht hat, vielleicht auch sehr stereotyp denkt. Wie sehr gibt es die noch? Wie sehr sind die, ich sage jetzt mal böse, am Aussterben? Also wie sehr verändern sich da auch Männer? Und inwiefern tun wir ihnen da vielleicht auch Unrecht, weil es einfach schon sehr viele gibt, die diese Vorurteile gar nicht bedienen wollen? Also wie sehr ist es eine Wahrnehmung? Wie sehr, also nimm uns mal mit in die Welt der Tatsachen. Wie sieht die Realität denn aus?
Ich kann natürlich das berichten, was ich immer zurückreflektiert bekomme, wenn ich irgendwo meine Trainings gebe oder auf der Bühne stehe, wenn Frauen zu mir kommen. Und es kommen sicher nicht alle Frauen zu mir. Und die Frauen, es ist ja meistens so, wo es gut läuft, die sagen es nicht. Die Frauen, wo es nicht gut läuft, die haben ja eher einen Schmerzpunkt und sagen es dann. Es ist ja so, die bei Bewertung ist ja oft so, du liest ja oft eher die Schlechteren, weil Leute sich da irgendwie bemüßigt fühlen, da was reinzuschreiben. Ich glaube, und ich habe jetzt auch mit verschiedenen Männercoaches gesprochen, es gibt dieses, ich sag mal jetzt, neue Mannsbild, das gibt's schon. Es gibt Männer, die sich einfach unfassbar freuen, den Frauen den roten Teppich auszurollen und wo es nicht mehr um Mann, Frau geht, sondern der Beste, die Beste soll es machen. Und ich bin ja gebürtig aus der DDR, also ich habe ein anderes Männerbild, ein anderes Frauenbild mitbekommen. Bei uns war es ein Selbstverständnis, dass die Frau voll gearbeitet hat. Da gab es gar keine Diskussion, kriegen wir einen Kindergartenplatz, eine Hortbetreuung in der Schule. Das war alles in der Infrastruktur. Da bin ich wahrscheinlich in diesem Punkt sehr privilegiert aufgewachsen. Und da konnten Männer und Frauen Gleiches erreichen. Außer im Politbüro, das ist eine andere Geschichte. Aber in den Betrieben konnten die Gleiches erreichen. Also da gab es nicht dieses Duell der Talente. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir mal genau hinschauen. Und das haben wir im Vorfeld schon mal besprochen. Wir haben jetzt ein kleines Problem bei der Sache. Ich habe ja schon gesagt, ich hätte wahnsinnig gern mal einen kernigen Mann bei mir im Panel. Also alle Herren der Schöpfung, die sich angesprochen fühlen, sind herzlich eingeladen, die die Gegenseite mal vertreten. Die mal sagen, ich fand das Rollenbild in den 70er, 80er Jahren von Frauen und Männern eigentlich toll. Weil dann können wir wirklich mal drüber sprechen. Jetzt ist es oft so, wir haben die, die den roten Teppich ausrollen. Toll, liebe Männer, wir brauchen euch. Wir haben die, die sagen, oh, ich weiß noch nicht so richtig, wo es hingeht, ich mach mal mit. Und wir haben die, die denken nach wie vor, ich finde das eigentlich alles ziemlich Banane. Ich darf es aber nicht mehr sagen. Weil in diesem ganzen Gender Equal und Diversity Theater haben wir ja nun mal, werden wir gleich Kopf kürzer gemacht. Es sind ja alle immer gleich am Verurteilen und Bewerten. Das Problem ist, die Männer sagen es nicht, aber sie leben das jeden Tag. Und ich kann davon Geschichten erzählen ohne Ende, wo Frauen wirklich einfach offiziell oder auch ganz subtil in Rollen reingepresst werden, weil Männer nach wie vor diesen alten weißen Mann leben. Und ich glaube, damit werden wir noch eine Weile zu tun haben. Und wenn du jetzt ein bisschen die ganzen Studien anschaust, ich habe ja gedacht, das wächst sich aus. Also Generation Alpha, Generation Z, also die, die jetzt so um die 18 sind, 19 sind, die haben leider nach wie vor diese Vorurteile. Und selbst wenn du sie in der Uni nicht hast, ich habe beispielsweise auch eine dabei gehabt, die war IT-Lady in der Uni, eine Studentin habe ich im Buch interviewt. Selbst wenn du die Vorurteile in der Universität nicht spürst, sobald du in die Etagen kommst, wo auch noch ältere oder seniorere Herren und Damen arbeiten, bist du sofort in der Mühle drin. Mhm. Und das ist das Problem. Also wir müssen damit umgehen lernen. Ich hab immer ganz gern so ein Motto charmant an der Grenze zur Unverschämtheit, weil das, was uns da manchmal geboten wird, wirklich unter der Gürtellinie ist.
Und aus diesen Erfahrungen entstehen ja dann auch ganz besondere neue Begrifflichkeiten, die, glaube ich, noch gar nicht so sehr verbreitet sind. Es gibt ein, vielleicht das bekannteste, das ist das Mansplaining, also das Explaining, das Erklären von etwas, das durch den Mann getan wird, das dann gleich so ein bisschen herablassend auch ist, so nach dem Motto, ich erkläre dir mal die Welt, komm mal her, ich zeig dir mal, wie das alles funktioniert. Dann lese ich bei dir das He-Peating, also von Repeating, ein Mann wiederholt etwas, das eine Frau vorher schon gesagt hat und bei dem Mann findet es viel mehr Zuspruch, obwohl die Frau im Grunde das Gleiche gesagt hat. Und dann auch das Manterrupting, also das hast du vorhin auch schon kurz angesprochen, dass eben Frauen sehr häufig von Männern unterbrochen werden. Ich höre dazu, ich meine, ich beschäftige mich nicht intensiv mit diesen Phänomenen, aber das, was ich höre, ist ganz, ganz unterschiedlich. Auf der einen Seite sehr viele Frauen, die sofort sagen, total, ich kann dir ein Lied davon singen, ich erzähle dir 10, 20 Geschichten, wo genau das passiert ist. Und auf der anderen Seite Menschen, die sehr kritisch damit sind, die sagen, na ja, nur weil ein Mann einer Frau etwas erklärt, ist das ja noch lange kein Mansplaining. Also steigern wir uns da nicht auch hinein und interpretieren in jede Mann-Frau-Konversation gleich ein Vorurteil oder gleich ein Stereotyp, das da ein Mann bedient. Wie siehst du das? Wie würdest du da unterscheiden?
Das ist eine super spannende Frage, weil ich glaube, wir verstärken immer das, was wir sehen wollen und welche Erfahrungen wir gesammelt haben. Es ist total schwer, da wirklich zu sagen, hey, ich gehe jetzt da wirklich raus aus diesem Mental Loop, aus diesem, was in meinem Hirn stattfindet. Wenn ich es finden möchte, dass, ich hatte gestern zum Beispiel ein Gespräch mit dem Klassenlehrer meiner Tochter. Er war, auch wenn ich ihn sehr schätze, ein absoluter Interrupter. Der hat mich permanent unterbrochen, aber wirklich durchgehend. Mein Mann saß daneben und dann meinte er, das ist doch ganz normal, so unterhalten sich doch Männer. Mhm. Und dann dachte ich, oh, okay, fällt mir das nur auf? Ich fand es einfach unhöflich, weil ich konnte keinen Satz zu Ende sprechen. Dann, er war so zeiteffizient, das war gar nicht böse gemeint. Er wollte halt einfach das Gespräch schnell, weil er musste in die nächste Stunde. Ich glaube, wir sehen immer das.
Jetzt die Frage, Katrin, hätte er das auch mit deinem Mann gemacht? Das ist ja jetzt die spannende.
Ja. Er hätte es auch mit meinem Mann gemacht. Ja. Es war seine Persönlichkeitsgeschichte und vielleicht auch ein Stück weit so eine Lehrergeschichte, im Unterricht relativ schnell die Antworten einsammeln und dann weiter im Stoff zu machen. Er hätte es wahrscheinlich auch mit meinem Mann gemacht. Das Problem ist, glaube ich, wenn du in einer Domäne bist, wo zum Beispiel es sind 8 Männer im Meetingraum und bist die einzige Frau. Und da passiert sowas, nimmst du das natürlich anders wahr, als wenn vielleicht noch 5 Frauen drin sitzen, denen das auch passiert. Oder die sagen, habe ich jetzt gar nicht so als so gravierend wahrgenommen. Das hinterfragt man weniger, aber wir dürfen es als unangenehm wahrnehmen, finde ich. Weil es ist einfach auch nicht höflich. Es ist auch nicht höflich, wenn das Mann bei Mann macht, finde ich.
Ja.
Also es gibt Phänomene, ich glaube, wo wir den Blick drauf richten. Und wenn wir dieses Feld im Hirn füttern wollen, finden wir immer wieder Bestätigungen dafür. Ich glaube, ich würde gar nicht immer nach dem Warum fragen, weil die Lösung nie nach dem Warum fragt, sondern was kann ich in dem Moment beispielsweise machen? Und da gibt es
echt schöne Möglichkeiten. Also wenn du permanent unterbrochen wirst, darfst du gern sagen, ich würde ganz gern meinen Gedanken zu Ende führen. Das ist völlig höflich, ist völlig in Ordnung. Das habe ich gestern zum Beispiel auch gemacht und ich merkte es als emotionale Profilerin, wie innerlich ganz kurz sich ertappt fühlt und dachte, oh, das ist mir schon mal passiert. Wenn du beispielsweise das Gefühl hast, dass jemand dir von oben herab als Experte dein Expertentum erklärt. Und das ist ja manchmal nicht gravierend schlimm, wenn du sagst, hallo, ich habe das studiert und ich habe mehrere Projekte gemacht. Man darf ganz gerne in dem Moment auch nochmal kurz seine Kompetenz zeigen und sagen, Dankeschön, dass du das sagst. Immer ein Dankeschön, immer eine Wertschätzung. Und dann sagen, du weißt, ich habe die letzten 3 Projekte betreut. Genau darum ging es, um dieses Thema. Ne? Also, dass man da einfach wirklich nochmal sagt, das ist meine Expertise. Oder in diesem Ding, und das ist ja der Klassiker, man denkt ja immer, Frauen sprechen mehr als Männer. In Meetings ist es so, dass 75% der Meetings von Männern dominiert werden, von männlichen Gesprächen. Und wenn du dann auch noch weißt, dass innerhalb einer 3-Minuten-Konversation Frauen doppelt so häufig unterbrochen werden wie Männer, sprechen natürlich die Statistiken auch eine gewisse Sprache. Aber ich glaube, man darf sich dann auch gegenseitig helfen. Also wenn jetzt zum Beispiel einem Kollegen das auffällt, dass Hanna, dass dich permanent jemand unterbricht, könnte der Kollege auch sagen, was weiß ich, Thomas, kannst du ganz kurz innehalten? Ich würde gern noch den Gedanken von Hanna folgen. Also man darf sich da auch gegenseitig unterstützen. Und bevor ihr in den Meetingraum reingeht, sucht ihr euch bitte die Unterstützer, liebe Damen. Ja, also dann sucht ihr bitte die Supporter, wo ihr wisst, ah, ne, der stärkt mir den Rücken im Zweifel. Das macht ihr, bevor ihr in das Gespräch reingeht.
Also ich höre da so ein bisschen raus, dass wir souverän reagieren, dass wir nicht jetzt pampig oder zickig oder eingeschnappt werden, weil sich natürlich dann die Vorurteile, die vielleicht sowieso schon gegenüber Frauen da sind, nochmal bestärken, so im Sinne von, ja, siehst du, da darf man nicht mal mehr was sagen, da wird es ja sofort emotional und sofort gibt's irgendwie, versucht sie irgendwie eine schlagfertige Antwort
zu haben. Ja, oder Klassiker, ne? Die hat ihre Tage. Gott, wie oft ich das gehört habe. Schlimm. Ja. Aber das ist eine schnelle Erklärung.
Ja. Also das souveräne Verhalten, das Dankeschön und dann gleichzeitig aber auch, da kommen wir auf die Klarheit zurück, ganz klar eben sagen und vielleicht nicht rechtfertigen, das war mir gerade vielleicht noch eine wichtige Unterscheidung, also nicht zu sagen, ich kann das aber alles, weil und jetzt muss ich mich da rechtfertigen, warum der mir Unrecht tut, sondern eher einfach nochmal eine andere Perspektive anbieten und von sich selbst zu sprechen, zu sagen, darf ich gerade meinen Gedanken zu Ende führen?
Genau. Und ich finde es geht nicht um Rechtfertigung, es geht aber, und das merke ich ganz oft, und das machen Frauen deutlich seltener. Ich weiß, wir sind jetzt oft in Klischees und in Bandbreiten unterwegs, aber das ist das, was ich beobachte, gerade wenn du in Männerkreisen unterwegs bist, diese Expertise nach draußen zeigen. Ne? Also das ist, Männer machen sehr gern, und das machen sie toll, viel Wirbel um ihre Erfolge, das ist immer wieder beim Thema Erfolg. Frauen neigen dazu, das deutlich stiller zu machen oder darauf zu warten, dass jemand sieht, dass sie es toll gemacht haben. Gibt es ja ein extra Wort, die Dornröschen-Illusion, ne? Sie wartet auf den Prinz, der sie wachküsst. Und da gibt es auch eine schöne Übung für Frauen, und das verbinde ich ganz gerne in meinen Trainings, dass ich immer erstmal sage, Ladies, wenn ihr so eine Situation habt, schreibt euch doch bitte selber mal eine Laudatio. Das heißt, du weißt, ne, roter Teppich, jemand bekommt einen Preis und irgendjemand hält eine Laudatio für dich. Das heißt, schreib bitte mal auf ein DIN-A4-Zettel, was ihr toll findet, worauf ihr stolz seid, warum es wunderbar ist, euch zu kennen, was ihr schon Gutes für euch bewirkt habt, für andere. Also eine Laudatio, rollt euch mal den roten Teppich aus. Und es gibt Momente, da brauchen wir das, wenn wir in Meetings gehen, wenn wir in angespannten Situationen sind, wo uns auch kein anderer anfeuert. Und dann stellst du dich vor den Spiegel und liest dir erstmal diese Laudatio selbst laut vor. Das macht was mit dir, ne? Dopamin wird ausgeschüttet, du richtest dich aus, Glücksbotenstoff, da passiert viel. Und ich verbinde das gern mit dem Elevator-Pitch. Mhm. Das heißt, versuch mal wieder in 30 Sekunden zu erzählen, worauf du stolz bist. Was waren die letzten Erfolge der letzten 2 Monate, 3 Monate? Und ich mache das immer ganz gern, wenn ich Vorträge mache, dass ich eine Frau auf die Bühne hole, die gerne mal so einen Elevator-Pitch macht. Mhm. Und was passiert ganz oft, Hanna? Die Frauen entschuldigen sich erstmal und sagen, oh, ich kann das gar nicht gut. Ich stand auch noch nicht vor 500 Leuten auf der Bühne. Also es ist natürlich eine angespannte Situation, aber ich versuche im Vorfeld immer zu gucken, wer könnte passen, kann ich die vielleicht hochholen. Also sie dimmen erstmal schon mal die Leistung runter, die jetzt kommt. Obwohl es toll ist, hey, die stehen vor 500 Leuten auf der Bühne und wollen in 30 Sekunden zeigen, wie ein Elevator-Pitch geht. Und Männer können das wahnsinnig gut, die machen das viel, viel häufiger als wir. Und deshalb sage ich ganz oft in den Trainings, verbindet euch in der Kaffeepause, übt das 2x die Woche, 2x im Monat, Elevator-Pitch, damit ihr es in den Momenten einfach total flüssig rauskriegt und sich das nicht so künstlich anfühlt, weil sonst machst du es wieder nicht.
Ja, Wenn du sprichst, liebe Katrin, ich habe so viele Anknüpfungspunkte und ich könnte an so vielen Ecken abbiegen. Ich will vielleicht gerade noch mal ein Thema ansprechen, weil du sagst, sucht euch Verbündete oder sprecht euch vielleicht vorher auch schon ab, dass man sich da gegenseitig so ein bisschen stärkt. Oftmals ist es ja aber gerade unter Frauen nicht so einfach. Also wenn ich mich dann zum Beispiel jetzt entschieden habe, auch mal über persönliche Erfolge zu sprechen und vielleicht auch da ein bisschen selbstbewusster bin und auch auf mich aufmerksam mache und dann gewisses Standing mir erarbeitet habe, dann heißt es ja nicht zwingend, dass die anderen Frauen unbedingt positiv auf mich blicken und dann noch große Lust haben, mich bei meinem Erfolg zu unterstützen. Oftmals entsteht ja leider genau das Gegenteil, dass nämlich dann Neid kommt, vielleicht sogar Missgunst, vielleicht sogar, dass man sich selbst plötzlich als minderwertig wahrnimmt, weil jemand anderes im Fokus steht. Was haben wir Frauen da vielleicht auch noch für Arbeit zu tun?
Ich würde da gern die unterschiedlichen Perspektiven aufmachen. Also einmal die Frau, die vielleicht gerade spürt, oh, ich bin da neidisch. Ja, also toll, Mensch, die hat's geschafft, aber irgendwie, ach, und wenn ich dann so merke, ne, dass man da so reinrutscht, also das passiert ja überall. Du brauchst bloß mal Gesprächen zuhören am Salatbuffet in der Kantine oder so. Hast du gesehen, die ist da hochgekommen, hat das Projekt, na, wie die das wohl geschafft hat, da bin ich mir gar nicht sicher, wen die kennt, weißt du, solche Sprüche. Mhm. Und wenn du als Frau merkst, du bist in der Rolle drin, dass du denkst, oh, ich neide es ihr. Ne? Also ich sage ganz oft, ich beneide dich, aber ich gönne es dir von Herzen, weil ich finde es toll, Frauen, die erfolgreich geworden sind, ich gönne es ihnen, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Ja. Wenn du in dieser Rolle drin bist, versuch einen Perspektivwechsel zu machen und versuch zu der Frau hinzugehen und zu sagen, du fängst mit einem Kompliment an, immer mit einem Kompliment anfangen, mit einer echten Wertschätzung. Ich finde das total toll, dass du dieses super strategische Projekt in der Projektleitung bekommen hast. So, was passiert bei dem Gegenüber? Das ist so ein bisschen Seelenstreichler. Dopamin wird ausgeschüttet, das Hirn, ne, Motivation steigt. Und dann kannst du hingehen und sagen, wie hast du das gemacht? Verrat mir mal deine Strategie. Weil ihr werdet überrascht sein, wie bereit viele Frauen sind oder auch viele Männer, sie zu fragen, wie sie es geschafft haben und wie bereit sie sind, das zu teilen. Weil dann weißt du auch, wie du da hinkommst. Denn scheinbar möchtest du ja auch etwas Ähnliches haben, wenn du den Neid hast. Wenn du auf der anderen Seite bist, kannst du dich dann natürlich hingeben und jeden anschauen, der es dir neidet. Das passiert leider, wenn du erfolgreich bist. Es gibt Leute, die finden es toll, die klatschen. Es gibt Leute, die sagen, ja, hätte ich nicht gedacht. Aber ich würde lieber meine Energie drauf fokussieren, mir einen Mentor oder einen Sponsor zu suchen im Unternehmen. Und da gibt es einen kleinen, feinen Unterschied. Und ich weiß immer, wenn ich frage in Trainings, habt ihr einen männlichen Mentor? Sehe ich immer schon die Fragezeichen im Gesicht, weil alle sagen, pff, wieso, ich habe eine Frau, das ist doch auch gut. Wunderbar, wenn ihr eine Frau als Mentorin habt, großartig. Ich glaube, in Männerdomänen sind Männer oft sehr hilfreich als Mentoren, weil du dieses Zweitgeschlechtliche hast, also hast Mann, Frau in der Verbindung und ein Mentor-Mentee-Relationship ist ja nie eine Einbahnstraße. Das heißt, sowohl der Mentor als auch die Mentee lernen unfassbar viel. Das heißt, ihr öffnet schon mal Türen für die Frauen, die nach euch kommen. Und ich glaube nach wie vor, Mentoren können nochmal andere Türen öffnen, als es uns Frauen in Männerdomänen möglich ist. Und was ist der feine Unterschied zu einem männlichen Sponsor? Ein männlicher Sponsor kann auch ein Mentor sein, aber er hat Entscheidungsgewalt und er hat die Möglichkeit, also er ist disziplinarisch, er hat die Möglichkeit, dich zu promoten und zu befördern. Wenn du einen männlichen Sponsor findest, noch besser. Also jemanden, dem du letztendlich davon überzeugen kannst, dass du auf die nächste Stufe möchtest, wenn du das möchtest. Also verschwendet da nicht viel Energie, euch drüber aufzuregen, wer es euch neidet, sondern guckt lieber, wie kann ich meine Kraft nutzen, um es vielleicht anderen Frauen und anderen Herren weiterzugeben oder um weiter nach oben zu kommen oder dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte.
Also dein Tipp wäre zu sagen, das Wissen zu teilen, großzügig zu teilen und auch die anderen teilhaben zu lassen an dem, wie man das geschafft hat, damit vielleicht der Neid eher in Interesse sich verändert und sagt, ach guck mal, da kann man ja was lernen, die ist bereit, es geht ihr nicht darum, die Einzige zu sein und jetzt um sich herum Platz zu schaffen, sondern im Gegenteil eigentlich die anderen mitzunehmen.
Genau, du wirst einfach dann das Role Model und das Vorbild ein Stück weit. Mhm. Und wenn du da die Tür aufmachst, kannst du relativ schnell pleasen, also mir fehlt gerade das deutsche Wort dafür, du kannst relativ schnell für Harmonie sorgen, weil andere sagen, oh okay, die ist bereit, das zu teilen, aber vergiss nicht, deinen Weg weiter zu verfolgen und dir halt die Supporter, ne, und Beifallklatscher zu finden, die du brauchst, um deinen Weg weiterzugehen, entweder nach oben oder dahin, wo du hin möchtest.
Ach, spannend, Katrin. Bevor ich noch ein, zwei Abschlussfragen habe, ich möchte unbedingt auf diesen Hack zurückkommen, weil ich habe nämlich die ganze Zeit schon Sorge, dass wir den vergessen. Du hast zum Einstieg gesagt, du hebst dir diesen besten Hack auf und ich denke die ganze Zeit, Hanna, komm darauf zurück. Und bevor ich das...
Ich gebe zu, Hanna, ich habe ihn schon mit einfließen lassen. Es ist wirklich... Also wenn du als Frau in einer sehr männlichen Domäne unterwegs bist, und das muss ja nicht nur IT, Automobil, Tech-Branche, Finanzbranche, selbst wenn du Führungskraft bist, kommst du irgendwann in die Bereiche, wo viele Männer unterwegs sind, macht deine Seltenheit zur Besonderheit, indem du wirklich 180% Frau bleibst oder deine Weiblichkeit in allen Facetten lebst, wirklich in allen Facetten. Und oft leben wir ja nur die Facette Business Lady oder Mutter. Dazwischen gibt's oft wenig. Aber geht mal so ein bisschen rein, was ich vor uns meinte, auch in die Alpha Lady. Spielt da ein bisschen mit. Überrascht mal die Herren der Schöpfung bei euch im Umfeld. Und es ist wirklich dieses, macht deine Seltenheit zur Besonderheit. Also du brauchst dich nicht anpassen. Du musst nicht die Männer kopieren, sondern bleib bitte ganz wunderschön in deiner Weiblichkeit.
Ach schön. Ich gebe jetzt noch eine Frage weiter, die mein Mann mir gestellt hat, weil wir haben auch hier über dein Buch natürlich diskutiert, weil er da natürlich bei der Arbeit auch viele Anknüpfungspunkte hat. Und er hat die Frage gestellt, wie sehr wollen eigentlich Frauen in Männerdomänen durchstarten? Er hat dann Beispiele gebracht, jetzt muss ich überlegen, ob ich das zusammenbekomme, zum Beispiel im Handwerk, jetzt bei der Reinigung, bei der Müllabfuhr, zum Beispiel bei der Stadtreinigung, bei all diesen typisch männlichen Berufen, vielleicht auch die Armee, also ja, Bundeswehr zum Beispiel, wie sehr wollen Frauen denn überhaupt in diesen Bereichen arbeiten? Also ist es überhaupt sinnvoll, die dorthin zu bringen? Oder gibt es da aus gutem Grund vielleicht in manchen Bereichen eine Männerdominanz und in anderen vielleicht eher eine weibliche Dominanz?
Oh, das ist eine schöne, das ist ja fast eine epische Frage, wo wir ganz lang philosophisch diskutieren könnten. Ich bin ein großer Verfechter der Freiheit. Also es ist mir wichtig, dass ich frei entscheiden darf und die Menschen sich in meinem Umfeld frei fühlen. Und mir geht es darum, dass ganz gleich, wer dahin möchte, dass die Person die freie Wahl hat. Natürlich, wenn du bei der Bundeswehr anfängst, musst du wissen, dass das körperlich auch viel bedeutet. Ich hatte eine Frau aus der Bundeswehr im Buch, die habe ich interviewt und sie hat tolle Geschichten erzählt und sie war echt eine tough lady. Also die war auch körperlich gut im Einsatz fähig. Also du musst ja wirklich teilweise robben und machen und tun. Die war Hubschrauberpilotin dann auch. Und ich möchte einfach die Möglichkeit öffnen lassen oder sich die Möglichkeit ergeben lassen, dass es möglich ist, in die Bereiche reinzukommen, wenn du es möchtest. Denn viele funktionieren eben nicht nach diesem Vorurteil, dass die Frau nicht auf die Rennstrecke kann. Ich bin heute Mittag verabredet mit einer tollen Lady, die ist die einzige Frau auf dem Nürburgring, die da fährt in ihrer Klasse. Und ich möchte einfach die Möglichkeit eröffnen, wenn du Lust drauf hast, muss es möglich sein. Ja, so wie es für Männer genauso möglich ist, Erzieher oder in den pädagogischen Bereich zu gehen, der wohlgemerkt eine absolute Frauendominanz hat. Also es geht gar nicht darum, ist das nicht klassisch so und ist das ganz gut, sondern wenn jemand Lust drauf hat, muss es möglich sein. Und da kommen wir auch wieder rein in das Thema Quoten. Brauchen wir das nicht? Das haben ja viele DAX-Konzerne. Die kriegen ja dann ihren grünen, gelben oder roten Brief, wie sehr sie gleichgestellt sind. Das finde ich alles schwierig, das Thema, gerade das Quotenlabel. Aber Frauen dürfen die freie Entscheidung haben. Und darum geht's mir.
Also die Chance, die muss gleich sein, die Chancengleichheit sozusagen für Frauen und für Männer, bestimmte Berufe ausüben zu können und auch in bestimmte Funktionen aufsteigen zu können.
Genau. Einfach, dass die Türen offen sind und jeder das suchen kann und das wählen kann, was er letztendlich machen möchte.
Mhm. Vielleicht noch zum Abschluss, Katrin. Ich habe mir über den Begriff des Feminismus Gedanken gemacht und ich habe mir die Frage gestellt, würdest du dich selbst als Feministin bezeichnen?
Überhaupt nicht. Ich finde die Frage toll, weil ich muss bei Feminismus, muss ich so an alles Schwarzer denken, weißt du, so die Vorreiterin, die auch so gekämpft haben, weil sie wirklich so aufs Pferd mit dem Schwert und dann aber auch alle den Kopf kürzer gemacht haben. Überhaupt nicht. Ich sag, das ist wirklich, ich bin überhaupt nicht die nächste Frauenaktivistin, gar nicht. Ich finde Männer und Frauen beide toll, also wirklich. Und ich finde, es geht mir um Verbindung. Es geht darum, wirklich die Brücken zu schlagen und manchmal in den Köpfen ein bisschen aufzubrechen, im Gefühl aufzubrechen. Und das ist vielleicht nochmal eine Idee, wenn du anfangen möchtest als Frau. Und wir denken ja dann immer gleich groß und mein Chef, der hat dann Vorurteil und da bei dem Projektmeeting werde ich immer so ein bisschen gedisst und komisch angeschaut oder diese ganzen Meetings laufen nur in den Boys Clubs ab, wo ich nicht rein kann. Wenn du als Frau anfangen willst,
Fang in deiner kleinsten Einheit zu Hause an. Und das ist oft die schwierigste Hürde für viele. Fang in deinen Partnerschaften an. Ja, fang mit deinen männlichen Bekannten an. Wissen die, wo du hin willst? Wissen die, was du für Themen hast, was du für Herausforderungen hast und wie sie dich unterstützen können? Und ich finde, da verliert dieses Kämpfertum, immer um alles kämpfen zu müssen, das hat ja schon was sehr Erschöpfendes. Das verliert da so ein bisschen die Macht, weil das verbinde ich immer mit Feminismus und nach vorne. Ich bin allen Frauen dankbar, die das gemacht haben und die das Feld so weit geöffnet haben. Und ich habe eine ganz andere Art und Weise, daran zu gehen.
Spannend. Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich gesehen habe, du hast in deinem Buch gegendert, also die Gendersprache genutzt. Und da habe ich gedacht, hat das was damit zu tun, ob man sich als Feministin sieht oder nicht? Oder weil Quote ja wiederum, bist du nicht dafür zu sagen, dass es geht um Qualität und gar nicht um Geschlecht. Und da war ich so, aber es bestätigt wieder, es gibt nicht dieses eine Merkmal für diese eine Bezeichnung, sondern das ist ein sehr Freiheitsdenken.
Hanna, es sind oft Vorgaben, die man auch vom Verlag bekommt. Wenn der Verlag gendert, dann genderst du als Autor oder Autorin auch. Und die Quote finde ich stimmig in Bereichen, wo Frauen einfach der Zugang per se verwehrt ist. Finde ich es hilfreich, dass überhaupt jemand reinkommt mit einer Quote. Wir haben oft das Problem, dass wir dann das Quotenlabel draufkriegen. Das ist die Quotenfrau. Die ist gekommen, weil, das ist so ein bisschen das Lufthansa-Beispiel. Die Dr. Bettina Volkens hat ja damals erstmal als Vorständin alle Männer entlassen in ihren Hierarchieebenen und Frauen nachgezogen. Das war natürlich für sie per se ein toller Coup, den sie gemacht hat, um einen Fußabdruck zu hinterlassen. Viele Männer fanden das natürlich ultra doof, weil jetzt waren ganz viele Frauen in Positionen, die da vielleicht gar nicht hingepasst haben. Und das ist so ein bisschen wie wenn du das rosa Sofa bei Segmüller kaufst, weil es reduziert war. Du musst trotzdem 10 Jahre drauf sitzen. Ne? Und ich finde, Quoten sind per se gut, um aufzumachen, aber wir haben ganz viel anderes Theater mit den Quoten. Sprich Quotenlabel, Vorurteile, die nach wie vor da bleiben. Also das darf man differenziert betrachten.
Spannend. Dann, liebe Katrin, lass uns doch mit einem, du hast 10 Hacks in deinem Buch genannt. Wir haben jetzt wahrscheinlich durch den Verlauf des Gesprächs einige mal so angestrichen. Vielleicht hast du ja noch einen zum Abschluss, dass du sagst, das liegt dir noch am Herzen, das möchtest du den Frauen gerne noch mitgeben, vielleicht auch den Männern, so ein Abschlussplädoyer gewisserweise.
Oh ja, ich würde gerne mitgeben, sowohl den Frauen als auch den Männern, bitte finde deine Bühne, wo du wirklich präsent bist. Und ich weiß, viele tun sich schwer, auf große Bühnen gleich zu gehen. Die denken, oh Gott, ich kann vor Menschen nicht sprechen. Da fange ich an zu stottern, da muss ich vorbereitet sein. Das kann ich überhaupt nicht. Es gibt ganz viele kleine Bühnen, auf denen du wirken kannst und deine Präsenz als Frau einbringen kannst. Ein Zweiergespräch kann eine Bühne sein, wenn du zum Beispiel ein total empathischer Typ oder Mensch bist. Ein Projekt kann eine Bühne sein. Deine Community kann eine Bühne sein. Finde wirklich deine Bühne und nutze deine Stimme, auch oft mal zu hinterfragen, warum ist das so? Wir wachsen alle in sehr männlich geprägte Strukturen hinein. Da kommen wir wieder zum Patriarchat. Aber mal zu hinterfragen, warum ist das so, dass ein Projektmeeting, wo ich die Projektleitung bin, freitags um 17.30 Uhr stattfinden muss, wo ich meine Kinder abholen muss? Warum ist das so, dass sich keine 2 Führungskräfte Frauen in Teilzeit eine Führungsposition teilen können? Warum ist es so, dass es das beste Jahr der Company ist und es gibt keinen Bonus? Wenn wir fragen, warum ist das so, öffnen wir Welten. Da gibt es vielleicht nicht sofort eine Lösung, aber die Leute fangen an zu reflektieren und zu sagen, stimmt. Wir können das Meeting vielleicht auch 14.30 Uhr machen. Also fangt mal wirklich an zu hinterfragen. Ich bin gern jemand, der die unbequemen Fragen stellt, dementsprechend auch mehr oder minder beliebt. Aber sucht euch eure Bühne und stellt Fragen, denn damit öffnet ihr Türen.
Wunderbar. Also nach den Chancen, nach den Möglichkeiten und nach den Bühnen im eigenen Leben zu suchen. Das ist ja großartig, liebe Katrin. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bin schon sehr gespannt, dich auf der Bühne zu sehen. Wir werden im September gemeinsam auf der Bühne stehen.
Das ist großartig.
Ja, da freue ich mich schon riesig drauf, dich auch mal, das ist ja auch nochmal eine andere Umgebung, eine andere Atmosphäre, dein Wirken, dein Feuer dort zu erleben. Vielen herzlichen Dank für das gute Gespräch und vor allem für den verbindenden Charakter. Den habe ich sehr genossen, dass es gar nicht darum geht, Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer, sondern dass wir die besten Leistungen gemeinsam schaffen.
Vielen Dank. Ja, ich danke dir von Herzen für diese wirklich schönen und charmanten Interviewfragen. Und es ist immer wieder ein innerliches Blumenpflücken, mit dir zu sprechen, liebe Hanna.
Vielen Dank, Katrin.